Herzlich willkommen zur 31. Folge des Manaentzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Manaentzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche, konntet euch gut erholen. Bald stehen ja wieder ein paar Feiertage an. Wir starten jetzt gleich in die Startphase. Und zwar habe ich eine YouTube-Umfrage mitgebracht, in der ich gefragt hatte, habt ihr sogenannte Pet-Karten in Commander? Pet-Karten sind Karten, die man in jedes Deck packt, weil man sie so von innen überzeugt ist. Wenn ihr besondere Karten habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und da haben 55 Stimmen gab es insgesamt und 15% haben abgestimmt, davon habe ich viele. 51%, damit die Mehrheit, sagt, ich habe ein paar Pet-Karten und 15% sagen, habe nur ganz wenige, 13%, ich habe vielleicht eine oder zwei und 7% sagen, ich habe keine Pet-Karten, alles wird optimal gebaut. Das ist sehr vorbildlich, ich zum Beispiel schaffe es nicht. Und da gab es auch ein paar Kommentare, was mich sehr gefreut hat, von Frutex MTG, als primärer Commander-Spieler eine Strip-Mine oder Länder mit ähnlicher Eigenschaft in jedem Deck mindestens einmal. Also das sind Länder, mit denen man im Prinzip andere Länder zerstören kann. Besonders hilfreich, wenn Gegner ziemlich starke Länder spielen. Das ist auf jeden Fall praktisch. Und weiterhin schreibt Frutex MTG, ansonsten die Standard-Commander-Docs, zum Beispiel Solring, Command-Tower, Command-Beacon, Arcane-Signet, Commander-Sphere, Mindstone, sind in 90% der Decks. Ja, das sind auf jeden Fall Karten, die man häufig spielt. Die Frage ist, ob das wirklich in die Kategorie Pet-Karten passt, aber das sind halt so Karten meiner Ansicht nach des nötigen Übels. Man will ja seine Decks einigermaßen effektiv bauen, da packt man halt eben die Standardkarten rein. Dann schreibt Ruffy für Rot Chaos Warp und Wild Magic Surge. Das sind auf jeden Fall zwei sehr schöne Karten. Chaos Warp ist mein Lieblings Budget Removal Zauber mit drin. Das ist das, wo man im Prinzip für zwei und ein rotes eine bleibende Karte als Spontanzauber ins Exil schicken kann und dann tut der Besitzer von der Karte eben diese in die Bibliothek mischen und dann eben die oberste Karte aufdecken, und wenn es eine permanente, also eine bleibende Karte ist, dann wird die direkt ins Spielfeld gebracht. Auf jeden Fall sehr gut. Wild Magic Surge ist dann nicht mehr ganz so stark im Vergleich, weil man zerstört quasi, glaube ich, eine bleibende Karte und dann werden Karten bei der Bibliothek des Gegners eben aufgedeckt, bis eine gleiche bleibende Kartentyp aufgedeckt wird und die wird direkt ins Spielfeld gebracht. Das heißt, da trifft man immer was. Aber es gibt nicht viele Möglichkeiten, in Rot eben alles wegzubekommen. Von daher ist es eigentlich schon ziemlich gut. Dann schreibt noch Boyboy auf jeden Fall die Karte Optionen. Ja, Optionen ist immer eine sehr schöne Karte für ein blaues, ein spontanes Zauber, mit dem man einfach Hellsicht 1 machen kann und danach eine Karte zieht. Dann schreibt noch Jig, er hat 3, und zwar Memnarch, Zeitsieb und verhexte Halskette. Und das sind auf jeden Fall interessante Karten, ich habe von denen noch nie gehört. Können auch ziemlich fies sein. Und als letztes schreibt Amazing Chest Ahead, Winterorb. Und ich sag nur, ich hoffe nicht, dass du das in jedes Deck reinpackst, weil die Karte passt mit Sicherheit nicht in jedes Deck rein. Winterorb lässt, das will ich jetzt gleich nochmal schnell nachschauen. Und zwar Winterorb ist eine Karte, ein Artefakt, und ich meine, es kostet 2 farblose Mana und sagt im Prinzip, dass solange die Karte ungetappt ist, dass Spieler nicht mehr als ein Land enttappen können in ihren Enttapp-Segmenten. Übel, hilft eigentlich nur, wenn man wirklich auch davon profitieren kann, sag ich mal. Ansonsten ist die Karte eigentlich immer ziemlich, ja, man macht das Spiel langsam für alle und nichts geht voran. Dann vielen Dank für die Kommentare. Wir gehen gleich weiter in die Hauptphase und heute soll das Thema sein, meine Pet-Karten in Commander. Denn ich habe natürlich auch welche. Deswegen habe ich die Frage ja auch gestellt bei der Umfrage, um so ein bisschen die Überleitung zu haben. Ha, Ginny-Streich. Und als allererstes sollte ich noch vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen genauer erklären, was zumindest für mich Pet-Karten sind. Also zunächst einmal, was genau ist es eigentlich? Ich würde es übersetzen als Lieblingskarte, aber man kann ja viele Lieblingskarten haben. Und es muss nicht immer eine schlechte Karte sein, es muss auch nicht immer eine gute Karte sein. Es ist einfach nur eine Karte, die man persönlich halt entweder den Effekt cool findet, vielleicht das Artwork cool findet, vielleicht auch einfach einfach so von der Karte überzeugt ist, dass man sie am liebsten in jedes Deck packen würde, wo sie auch nur passt oder vielleicht einfach wirklich in jedes Deck packt. Und da gibt es so ein paar Karten, die ich heute mal vorstellen möchte, einfach auch ein bisschen mehr improvisiert, nicht mit ganz so viel Vorbereitung. Verzeiht, hatte nicht ganz so viel Zeit die Woche. Definitiv sollten ein paar Karten dabei sein, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt oder vielleicht wiederhört und ja drüber nachdenkt, sie vielleicht mal wieder zu spielen. Und anfangen möchte ich mit einer Karte, die ich eine Zeit lang wirklich in jedes einzelne Deck reingepackt habe, jetzt inzwischen wieder ein bisschen geschaut habe, und zwar eine Karte aus Modern Horizons 2, und zwar Weberin des Heiligtums oder Sanctum Weaver, kostet 1 und ein grünes, ist eine Verzauberungskreatur Dryade, hat 0/2 und sagt, tappen, erzeuge X Mana genau einer beliebigen Farbe, wobei X gleich der Anzahl an Verzauberungen ist, die du kontrollierst. Ja, sie selber ist ja eine Verzauberung, also als Verzauberungskreatur in dem Sinne. Und das heißt, ihr tappt ja mindestens mal für ein Mana. Und was man nicht vergessen darf, eigentlich spielt man in sehr vielen Decks auch trotzdem weitere Verzauberungen, auch wenn man nicht unbedingt im Archetyp der Verzauberungen ist. In Grün ist es vielleicht noch ein bisschen häufiger oder so, dass man mehr Verzauberungen spielt. Das heißt aber, wenn man mehrere Verzauberungen spielt, kann die auch mal oft und einfach mal für 2 oder 3 Mana tappen. Und wenn sie dann für 2 Mana tappt, ist sie schon mal wieder sehr gut. Wenn sie dann für 3 oder 4 Mana tappt, natürlich wird sie dann immer besser, das ist klar. Aber ich habe die dann angefangen, wirklich in jedes grüne Deck reinzupacken, weil selbst wenn sie nur für ein beliebiges Mana tappen kann, ist sie ja trotzdem noch immer spielbar auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich finde die eigentlich sehr spannend. Ich spiele in sehr vielen Decks immer so meistens um die 7 bis 8 Verzauberungen, meistens sogar ein bisschen mehr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf jeden Fall irgendwie noch eine Verzauberung liegen hat, ist relativ hoch. Und ja, muss ich auf jeden Fall vorstellen. Dann eine recht neue Karte, und zwar aus Der Krieg der Brüder. Eine Karte, die wirklich, da habe ich mir jetzt einige von bestellt von einer längeren Zeit, einfach weil ich die wirklich in jedes Deck packen möchte, wenn ich mal ein neues baue. Und zwar die Abrisszone oder auch Demolition Field genannt. Das ist ein Land, das erzeugt ein farbloses Mana, wenn man es tappt. Oder man kann es für 2 Mana und tappen selbst opfern und sagt dann, zerstöre ein nicht Standardland deiner Wahl, das ein Gegner kontrolliert. Der Beherrscher des Landes kann seine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie ins Spiel bringen und danach mischen. Du kannst deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie ins Spiel bringen und danach mischen. Das heißt, es ist eine relativ faire Möglichkeit, nicht Standardländer wegzubekommen, die einfach zu stark sind. Davon hatten wir schon einige gehabt. Beispielsweise gibt es Field of the Dead. Da muss ich jetzt leider nochmal schnell nachschauen für die genaue Besetzung, und zwar Feld der Toten, das ist auch ein Land, und das kommt erstmal getappt ins Spielfeld, nicht so stark, macht ein farbloses, nicht so stark, aber immer wenn das Feld der Toten oder ein anderes Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls du 7 oder mehr Länder mit unterschiedlichen Namen kontrollierst, erzeuge einen 2/2 schwarzen Zombie-Kreaturenspielstein. Das heißt, es gibt halt einfach sehr, sehr starke Länder, die einfach weg müssen, am besten so schnell wie möglich, vor allem wenn sowas wie Feld der Toten in einem Landfall-Deck ist. Und dann ist halt so eine Karte wie Abrisszone einfach total genial. Und das Schöne dabei, wie gesagt, ist, nur der Gegner, dem im Prinzip dieses Nicht-Standardland gehört, und einer selbst darf ein Land wieder raussuchen und ersetzen. Das heißt, es gibt ja auch andere, sag ich mal, Commander-Staple-Länder, wo es heißt, dass jeder Spieler dann ein Land raussuchen darf. Das heißt, du hilfst den anderen, die quasi davon, also den anderen quasi mit, weil die quasi auch ein Land raussuchen dürfen, und setzt dich quasi selber ein Land zurück mit dem Spieler, dem du eben was wegschießt. Und das heißt, an der Stelle ist es eigentlich ein sehr faires Geschäft. Der Gegner ist vielleicht nicht zu salzig, nachdem man eben ein Land, was für ihn vielleicht wichtig war, zerstört hat, weil er bekommt ja einen Ersatz dafür, was dann sogar nicht getappt ins Spielfeld kommt. Und einer selber bekommt eben auch ein Land. Also sowas zum Beispiel immer ganz gut. Ein bisschen Interaktion für Länder sollte man im Deck haben. Einfach, weil es manchmal Situationen gibt, wo man einfach, ja, nicht viel dagegen tun kann. Und jetzt kommen wir zu einer ganz neuen, Petkarte von mir. Und die wird wahrscheinlich ihr Weg in jedes Deck finden, was ich habe. Einfach, weil ich sie so toll finde, das ist spannend. Und zwar ist es eine Karte von Marsch der Maschine, ganz neu, und zwar Invasion von Kaldheim oder Invasion of Kaldheim. Kostet 3 und rot, ist eine Schlachtbelagerung und kommt mit 4 Verteidigungsmarken ins Spielfeld. Und sagt, wenn die Invasion von Kaldheim ins Spiel kommt, schicke alle Karten aus deiner Hand ins Exil und ziehe dann entsprechend viele Karten. Bis zum Ende deines nächsten Zuges kannst du auf diese Weise ins Exil geschickte Karten spielen. Warum ich die so gut finde, ist, weil es in Rot ganz wenig Möglichkeiten gibt, Karten zu ziehen und noch Zugriff auf die Karten zu haben, die man dafür eben los wird. Viele sagen, dass man sie unter die Bibliothek legen muss und dass man eben dann nach keinen Zugriff mehr drauf hat oder man tut sie eben abwerfen, dann sind sie im Friedhof und bringen einem nicht mehr viel. An der Stelle ist es so, dass man alle Karten quasi noch hat. Also wenn jemand Karten wie Necropotence gut findet, eine der stärksten Karten-C-Karten, die es überhaupt in Magic gibt, dann sollte das eigentlich quasi ein No-Brainer eigentlich sein. Necropotence ist eine Karte, die ist sehr, sehr stark, die wird in CEDH auch viel gespielt. Das ist eine Verzauberung für 3 Schwarz. Und sagt im Prinzip, übergehe deine Kartenziehphase. Wenn du eine Karte abwirfst, wird sie ganz aus dem Spiel entfernt, also ins Exil geschickt. Und zahle einen Lebenspunkt, lege die oberste Karte deiner Bibliothek beiseite. Nimm diese Karte zu Beginn deiner nächsten Abwurfphase auf deine Hand. Also man zahlt Leben und kann sich dafür quasi eine beliebige Anzahl an Karten quasi ins Exil schicken und dann am Ende des Zuges auf die Hand nehmen. Klar, man muss dann wieder Karten abwerfen. Die Karten, die man abwirft, gehen halt ins Exil. Aber man kann quasi sehr schnell an Karten rankommen. Und ich meine, man hat eben viel mehr Auswahl auf Karten, was immer gut ist. Deswegen finde ich sie schon mal super. Klar, man braucht auch Karten auf der Hand, damit der Effekt noch besser wird. Wenn man nur zwei Karten auf der Hand hat oder so, dann zieht man jetzt auch nicht viel nach. Aber trotzdem, immerhin hat man 2 Karten, die man noch bis zum Ende seines nächsten Zuges spielen kann. Und die Karte hatte ich in einem Draft gehabt in Arena und war mega geflasht von der Karte, weil auf der Rückseite hat man nämlich Brand des Weltenbaums oder Pyre of the World Tree. Und das ist eine Verzauberung, also das heißt quasi, wenn man die Invasion von Kaldheim besiegt hat, die Schlacht, das heißt quasi die 4 Verteidigungsmarken mit Schaden entfernt hat, dann geht sie ins Exil und man kann sie kostenlos aus dem Exil wirken für die Rückseite. Wie gesagt, das ist Brand des Weltenbaums, ist eine Verzauberung und sagt, wirf eine Länderkarte ab, der Brand des Weltenbaums fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Das ist schon mal sehr gut. Nur Land abwerfen und dafür schon Schaden schießen irgendwo hinten ist schon mal ziemlich gut. Und sagt weiterhin, immer wenn du eine Länderkarte abwirfst, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Und damit ist es eigentlich eine ziemlich coole Karte, jetzt auch vor allem für mono-rote Decks, weil man wirklich schauen kann, wenn man im späteren Spielverlauf Probleme hat mit Karten ziehen und quasi nicht vorankommt und zieht Länder nach. Das ist ja das Nervigste, was einem passieren kann. Dann kann man zumindest immer die Karte abwerfen, 2 Schaden irgendwo hinschießen und die oberste Karte wird ins Exil geschickt und man kann sie spielen. Wenn es dann wiederum Land ist, sei es drum, kann man ja trotzdem noch spielen aus dem Exil. Wenn nicht, umso besser. Vielleicht hat man einen guten Removal-Zauber gezogen oder irgendetwas anderes, was seinen Spielplan voranbringt. Und im Groben finde ich die Karte extrem gut. Ich werde die wahrscheinlich wirklich in jedes Deck jetzt auf lange Sicht reinpacken, weil ich es einfach für Rot einen ziemlich guten Effekt halte. Natürlich, wenn man jetzt generell viel mehr Zugriff auf Kartenzieheffekte hat in anderen Farben, die man in Kombination mit Rot spielt, ist es vielleicht nicht mehr ganz so stark. Aber es ist einfach, Ich finde die einfach super. Man kann ja auch beispielsweise für Landungsdecks das zum Beispiel auch ganz spannend einfach nehmen. Wenn man Länder nachzieht, die einen Friedhof wirft, die vielleicht aus dem Friedhof spielen kann, umso besser. Am besten ist es vielleicht an der Stelle noch mit Lord Windgrace. Da werde ich jetzt auch nochmal schnell vorlesen, was der genau kann. Und zwar Lord Windgrace kostet 2 Schwarze, Rot und Grün, also 5 Mana. Ist ein legendärer Planeswalker. Windgrace kommt mit 5 Loyalitätsmarken ins Spielfeld. Und für +2 Loyalitätsmarken sagt er, wirf eine Karte ab und ziehe dann eine Karte. Falls auf diese Weise eine Länderkarte abgeworfen wurde, ziehe eine zusätzliche Karte. Die -3 sagt, bringe bis zu 2 Länderkarten deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Das passt natürlich wieder extrem gut mit der Rückseite von in der Version von Kaldheim. Und die -11 sagt, zerstöre bis zu 6 bleibende Karten deiner Wahl, die keine Länder sind, und erzeuge dann 6-2-2 grüne Katze-Kreatur. 2-2 grüne Katze-Krieger-Kreaturen-Spielsteine mit Waldtarnung. Holla die Waldfee. Und Lord Windgrace kann dein Kommandeur sein. Also für Sollundeck ist es natürlich perfekt. Es gibt noch andere Karten, die vielleicht aus dem Exil spielen wollen. Für die ist es vielleicht auch sehr gut. Eine Superkarte. Die wird jetzt oft in Decks vorkommen. Dann eine weitere Karte, die sich bei mir zu einer Pet-Karte entwickelt hat, habe ich dann gemerkt, dass ich laufend angefangen habe, neue Decks zu bauen und laufend angefangen habe, diese Karte aus anderen Decks rauszunehmen, einen Zettel reinzulegen und draufzuschreiben, in welches Commander-Deck ich es reingetan habe, bis ich irgendwann nicht mehr durchgeblickt habe und dann mich entschieden habe, ich bestelle sie jetzt ein paar Mal, sonst komme ich noch in Teufels Küche. Und zwar geht es um die Karte Einblicke des Jägers oder Hunter's Insight. Kostet 2 und grün, ist ein Spontanzauber und sagt, bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Immer wenn die Kreatur in diesem Zug einem Spieler oder einem Planeswalker Kampfschaden zufügt, ziehe entsprechend viele Karten. Und die Karte hört sich erstmal jetzt nicht so spannend an. Natürlich hat es eine Vorbedingung, man braucht eine Kreatur, die irgendwie Kampfschaden zufügen kann. Aber ich habe jetzt schon so oft diese Karte gespielt und ich spiele halt gerne grün, ich spiele auch gerne große Kreaturen und die haben Trampel, die sind dick und hauen ordentlich auf die Nuss. Und mit der Karte habe ich schon oft 10 bis 20 Karten gezogen. Und immer wenn ich wieder ein grünes Deck baue, wo es darum geht, dass ich halt größere Kreaturen habe, immer wieder landet diese Karte im Deck. Einfach weil ich sie cool finde, weil die Momente, wenn es dann passiert, einfach sehr gut sind und weil es regelmäßig passiert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem Deck, was eh groß werden will, angreift und Kampfschaden zurück, das ist ja eigentlich das Ziel des solcher Decks, ist ja relativ hoch, die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt. Und mit der Karte kann man das eben machen. Also finde ich super, vor allem ich baue ja manchmal Artisan-Commander-Decks, da ist es dann noch viel besser. Letztens ein Wilson-Commander-Deck gebaut, das ist dieser Bär aus Baldur's Gate. Mit dem Hintergrund, der hat, glaube ich, Ward 2, Trample, Vigilance, Reach, 2-2. Also kostet auch nur grün und farblos. Alles aus dem Kopf gesprochen. Das heißt, der liegt relativ früh draußen. Und dann habe ich noch eine Karte, ich glaube, Flaming Fist heißt die. Ist ein Hintergrund, kostet, glaube ich, 2 und weiß. Und sagt, Kommandeurkreaturen haben, wenn sie angreifen, kriegen sie Doppelschlag oder so. Und ja, da ist die halt super gut. Da habe ich auch schon 24 Karten oder so mitgezogen. In so einem, popligen, also schwächeren Artisan-Commander-Deck. Super Karte. Ich finde die klasse. Ich werde die weiterhin in viele Decks reinpacken, weil ich sie einfach cool finde. Dann eine Karte als nächstes, die ich quasi viel öfter in Decks reintun würde, wenn ich sie öfter hätte. Aktuell schiebe ich sie durch die ganzen Decks rum, weil ich davon nicht so viele habe. Und zwar ist es der Bestienflüsterer oder Beast Whisperer. Kostet 2 und 2 grün, ist eine Kreatur, 11 Druide, hat 2/3 und sagt, immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, ziehe eine Karte. Ja, die Karte ist grün und man stelle sich vor, in grün zaubert man meistens viele Kreaturen. Und dann lohnt sich dieser Bestienflüsterer. Was mich so ein bisschen stört an ihm, ist ein bisschen die Mana-Kosten. Natürlich kann man jetzt nicht alles haben. Ich meine, 4 Mana ist jetzt nicht unheimlich viel. Sweet Spot wäre vielleicht für mich so bei 3 Mana oder so, aber wie gesagt, man kann ja nicht alles haben. Aber ich finde die Karte so toll, weil es im Prinzip belohnt einen dafür, dass ich laufend Kreaturen spiele und die ist jetzt nicht unbedingt so teuer. Es gibt natürlich auch noch Karten, wie zum Beispiel den The Great Henge. Die ist natürlich noch mal viel besser. Problem ist, die ist halt richtig teuer. Und ich glaube auch nicht, dass sie mit dem Reprint in Herr der Ringe, was in, ich glaube, noch einen Monat hin ist, glaube ich, dann kommt es schon raus, nicht stark fallen wird, auch wenn sie da als Boxtopper gedruckt wird. Und zwar der große Steinkreis oder Great Henge kostet 7 und 2 grün, ist ein legendäres Artefakt und sagt, dieser Zauberspruch kostet beim X weniger. Kostet beim Wirken X weniger, wobei X gleich der höchste Stärke unter den Kreaturen ist, die du kontrollierst. Also habe ich eine Kreatur, die 5 Angriff hat, dann kostet der Zauber schon mal 5 farblose weniger. Dann tappt er für 2 grün und man erhält 2 Lebenspunkte dazu, also auch noch so ein bisschen Mana-Stein. Und immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf sie und ziehe eine Karte. Ja, die Karte ist natürlich komplett bonkers. Also weil quasi es einfach nur belohnt, dass die ins Spielfeld kommen. Und die Karte ist auch dementsprechend teuer. Ne? Also wie gesagt, man muss sie da an der Stelle nicht mehr wirken. Sie müssen nur ins Spiel kommen und sie dürfen kein Spielstein sein. Wie gesagt, Bestienflüsterer ist dahingegen noch eine eher, sag ich mal, günstigere Karte. Und Ja, ich würde sie am liebsten immer gerne in meine kreaturenlastigen Decks packen, einfach weil sie so gut ist. Dann als nächstes habe ich eine Karte, die wahrscheinlich gar nicht so auf dem Radar ist von den meisten Spielern, weil sie auch vielleicht eher so Richtung CEDH noch interessanter ist, aber trotzdem extrem gut ist und die ich auch am liebsten in viele meiner Decks packen würde, wenn ich sie öfter hätte. Und zwar geht es um die Karte Destiny Spinner. Ich muss jetzt nochmal, ich glaube, die heißt, ich habe sie auf Englisch rausgesucht, heute nicht ganz so gut vorbereitet, das tut mir leid. Und zwar ist die Schicksalsspinnerin. Kostet ein farbloses, ein grünes, ist eine Verzauberungskreatur. Mensch hat 2/3. Und das Wichtigste kommt gleich am Anfang. Kreaturen und Verzauberungszauber, die du kontrollierst, können nicht neutralisiert werden. Genau. Ja, und dann noch eben für 3 und grün ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst, wird bis zum Ende des Zuges so eine XX-Elementarwesen-Kreatur mit Eile, die Trampelschaden verursacht, wobei X gleich der Anzahl an Verzauberungen ist, die du kontrollierst. Es ist immer noch ein Land. Und der Grund, warum diese Karte ja sehr viel Spiel findet, erstens mal ist es eine Uncommon, also das heißt, sie ist nicht ganz teuer, obwohl es die teuerste Uncommon aus dem Set ist. Oder die nicht so häufige Karte. Und das nächste ist halt, es verhindert halt eben, dass die Kreaturen ja neutralisiert werden, gecountert werden. Und das ist eine Sache, die in Grün sehr gut ist. Vor allem, wenn man nicht Zugriff auf Blau hat oder andere Möglichkeiten, um seine Sachen unbedingt zu beschützen. Es gibt natürlich ein paar andere Karten, die das können. Aber wenn man dafür keine weiteren Ressourcen ausgeben muss und einfach nur die Schicksalsspinnerin liegen muss, dann ist es halt schon mal extrem gut. Und ich hatte schon oft die Situation gehabt, dass mir größere Kreaturen ja neutralisiert worden sind. Und mit der Karte wäre das eben nicht passiert. Also die finde ich auch mega gut. Ja. Dann noch eine Karte. Also ich habe mir Vorgeschichte dazu noch immer wieder mal ein Artisan Commander Deck gebaut. Also nochmal zur Erklärung, das sind nur Karten, die häufige oder nicht so häufige Karten haben und im Prinzip den Regeln von Commander unterstehen. Also das heißt quasi, die Bannliste ist die gleiche wie ein Commander. Also wenn es Karten gebannt wären, die kamen oder ankamen wären, sind die dort auch gebannt. Das Format gibt es offiziell eigentlich gar nicht, aber ist auf jeden Fall sehr cool. Und die Karte habe ich gesehen, dass ich sie irgendwie in jedes Deck reinpacke, was die Farbe eben hat. Und zwar geht es um die Karte Aufklärungsmission oder Reconnaissance Mission. Kostet 2 und 2 Blau, ist eine Verzauberung und sagt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Und hat noch Umwandlung für 2 farblos, das heißt, wirf diese Karte ab für 2 Mana und ziehe eine Karte. Und die Karte, ja, ich habe mich auch erwischt bei der Karte, dass ich laufend die in meinen Artisan-Decks hin und her geschoben habe, bis ich mich dann auch irgendwann entschieden habe, davon ein paar mehr zu holen. Einfach weil die Karte wirklich in jedes Deck reingekommen ist, was irgendwie blau hat und irgendwie versucht, mit Kreaturen anzugreifen, was in Artisan-Commander eigentlich sehr häufig ist. Und ja, es gibt eine andere Karte, die ist eine Rare und die ist auch relativ teuer sogar tatsächlich. Da geht es um Bident of Tassa. Die werde ich jetzt auch noch mal schnell vorlesen. Macht im Prinzip was Ähnliches, heißt auf Deutsch, da muss ich kurz hier schauen, und zwar Zweizack der Tassa, kostet auch 2 und 2 Blau, also genau wie die andere Karte auch. Ist dafür ein legendäres Verzauberungsartefakt. Und sagt immer, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Also genau der gleiche Text. Allerdings dafür nicht das Cycling, sondern für 1 und blau und tappen. Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, greifen diesem Zug an, falls möglich. Und die Karte ist auch, ja, wie soll ich sagen, eigentlich extrem gut. Finde, man sollte solche Effekte auch generell nicht unbedingt unterschätzen, einfach weil, ja, es ist eigentlich eine sehr guter Effekt, wenn man Kampfschaden zufügt und dann eben Karten ziehen darf. Und die Karte ist auch nicht unheimlich teuer, aber man kriegt sie schon so ab 80 Cent. Aber sie ist dennoch nicht gerade unheimlich günstig. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die Aufklärungsmission Reconnaissance Mission ist auf jeden Fall eine gute Alternative dazu. Dann eine Karte, die vielleicht Leuten, die ab und zu meine Shorts auf YouTube schauen oder die 5. Mana-Entzugsfolge gesehen haben. Ja, das ist schon lange her. Oder vielleicht habe ich sie auch mal zwischendurch erwähnt. Eine der Karten, die ich am häufigsten in Decks reinpacke, wenn ich sage, ich will noch irgendwie Removal drin haben in Blau. Und zwar habe ich die Karte Zusammen durchbrennen oder Runaway Together. Für ein farbloses, ein blaues, ein Spontanzauber, der sagt, bestimme 2 Kreaturen deiner Wahl, die von unterschiedlichen Spielern kontrolliert werden. Bringe die Kreaturen auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Das heißt, man kann für 2 Mana 2 Kreaturen wieder auf die Hand zurückgeben und 2 Spielern eventuell jeweils einen Zug zurücksetzen. Im besten Fall sogar insgesamt 2 Züge zurücksetzen, weil man hat ja 2 Spieler erwischt. Also jeweils einen Zug zurücksetzen. Und man kann auch theoretisch die eigene Kreatur beschützen. Also beispielsweise, wenn jetzt jemand meint, er müsste ja Path to Exile auf meinen Commander spielen und der kostet vielleicht auch gegebenenfalls relativ viel, kann ich den im Prinzip damit wieder auf die Hand zurückgeben und dann sagen, ja, ich gebe dir auch eine Kreatur zurück auf die Hand. Das heißt, an der Stelle hat man seinen eigenen beschützen, den anderen um einen Zug vielleicht nach hinten geworfen. Extrem gute Karte, das ist eine Kammern, die ist auch nicht viel wert, aber ich erwische mich immer wieder, wie ich die in Decks reintue, in den Artisan-Commander-Decks, habe ich sie tatsächlich sogar in jedem Deck verbaut, die Farbe hat. Einfach weil die Karte, ich finde die einfach super. Dann eine andere Karte, die leider ein bisschen teurer geworden ist, aber die sehr bekannt ist, das ist eine Staple, aber ich erwische mich auch immer, wie ich die in den Decks immer hin und her schiebe, wenn ich neue baue, und zwar geht es um blasphemische Tat oder Blasphemous Act, kostet 8 und rot ist eine Hexerei und sagt, dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreatur im Spiel 1 weniger und die blasphemische Tat fügt jeder Kreatur 13 Schadenspunkte zu. Lustigerweise habe ich letztens mal eine Podcast-Folge gehört, wo andere drüber gesprochen haben über die Karte und wie, dass sie meistens für 3 Mana die so spielen oder für 4 und ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich die letztes Mal für mehr als ein rotes gezaubert habe. In der Regel ist mein Spielstil so bei der Karte, wenn ich merke, es wird brenzlig, der Tisch wird immer größer und ich kann eh nicht viel machen, dann spiele ich keine weiteren Kreaturen aus und lasse die Gegner ins offene Messer rennen. Das heißt, manchmal spiele ich dann einfach gar nichts in meinem Zug und warte halt noch einen Zug, bis dann noch weitere Kreaturen von Gegnern ausgespielt werden. Und wenn ich dann wieder dran bin, dann sind genug Kreaturen draußen an der Zahl 8 und ich wirke für ein rotes blasphemische Tat und kann als erster wieder anfangen, Kreaturen zu zaubern, weil es eben so günstig ist. Und die Karte zieht immer wieder zurück im Preis. Ich weiß gerade, sie wird, glaube ich, sehr häufig auch in Commander-Decks reprintet, aber ich finde sie halt einfach super. Eigentlich gehört die in jedes rote Deck, selbst wenn man nicht unbedingt Boardwipes spielen möchte. Manchmal ist doch ein Zeitpunkt, wo man den Reset-Knopf drücken möchte. Und wenn ich den Reset-Knopf drücken möchte, möchte ich auch noch genug Mana danach übrig haben, um noch andere Sachen zu tun. Und dafür ist die Karte einfach total genial. Dann, als letztes habe ich eine Karte, die ich sehr häufig habe und trotzdem nicht immer in alle Decks reinpacke, aber sie am liebsten in alle Decks reinpacken würde. Denn sie ist gegebenenfalls vielleicht sogar der beste Ramp im Spiel. Und zwar geht es um Wildwuchs oder Wild Growth auf Englisch. Für ein grünes, eine Verzauberung, eine Aura, verzaubert ein Land und sagt, immer wenn das verzauberte Land für Mana getappt wird, erzeugt sein Beherrscher zusätzlich ein grünes Mana. Das heißt, Mana-Elfen, die man spielt in dem Format, die werden sehr häufig gespielt, ne? Also Llanowar-Elfen oder andere, die eben ein grünes kosten, 1-1 haben und für ein grünes tappen können, spielt man sehr häufig, aber Wildwuchs sehe ich vergleichsweise nicht so häufig. Und die Karte ist im Prinzip deswegen besser, weil man das Land, wenn man jetzt bei 2 Mana, 2 Ländern schon wäre, könnte man die ausspielen und sofort die Mana auch wieder nutzen. Das heißt, sie kostet im Prinzip nichts in dem ersten Zug. Man hat im Prinzip Mana ausgegeben, man bekommt einen Mana zurück. Und das finde ich so gut an der Karte, denn sie ist eine der effektivsten Arten, Ramp zu rampen und vor allem auch für wenig Geld, sage ich in dem Sinne, weil die Karte kostet auch nur ein paar Cent. Super Karte, wird viel zu wenig gespielt, sollte viel häufiger gespielt werden, weil sie einfach eine der effizientesten Mana-Möglichkeiten ist, die es überhaupt gibt. So, das waren jetzt so meine Karten, die ich mir rausgesucht habe. Das sind meine Pet-Karten. Wenn ihr die Karten teilweise noch nicht gar nicht kanntet oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Oder kommt als Alternative auf den Discord von Mana-Entzug. In der Videobeschreibung ist ein Link. Dann gehen wir jetzt in die Endphase. Und zwar zur 29. Folge von Mana-Entzug. Die Top 6 Karten aus Marsch der Maschine, der Nachhall für die 99, schreibt Sensei. Sehr angenehme Darstellungsweise. Ich stehe eigentlich eher auf englischen Content, weil ich die deutschen Kartenübersetzungen fürchterlich finde. Aber verstehe schon, dass viele auch deutschen Content wollen. Ich finde übrigens Nahiris Resolve richtig stark. Die wird sicherlich immer wieder in Decks auftauchen. Abo ist jedenfalls raus. Viel Erfolg mit deinem Kanal. Ja, lieber Sensei, vielen Dank für deine netten Worte. Auch mit dem Erfolg. Ich hoffe auch, dass ich noch weiter Erfolge haben werde. Das mit dem deutschen Content ist einfach so, dass ich versuche, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen die Karten auf Deutsch vorzulesen, weil es, wie du sagst, gibt nicht so viele Content-Creator, die darauf Wert legen im deutschsprachigen Raum. Und ja, ich meine, ich versuche es zumindest. Manchmal klappt es halt nicht. Es gibt Karten, die gibt es nur auf Englisch, beispielsweise die Karten aus Unfinity. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es auffällt, und manchen Leuten, hoffe ich, gefällt es doch sehr gut, dass die Karten auch mal auf Deutsch vorgelesen werden. Für die englischen Zuhörer erwähne ich immer die Karte noch auf Englisch, oder manche Keywords versuche ich auf Englisch nochmal zu sagen, einfach um nochmal die Erinnerung aufzufrischen. Ich hoffe, das kommt auch gut an. Dann schreibt Ares, Gott des Krieges, alles sehr interessant. Könnte man den ganzen Tag hören. Das freut mich natürlich sehr. Schau dir ruhig gerne alle anderen Podcast-Folgen dazu an oder anderen Content, den ich mache. Oder wenn du unterwegs bist, geht's auch auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo man Podcasts hören kann. Dann schreibt Amazing Chest Ahead, und das soll ich dazu sagen, ein kleiner Nachtrag zum letzten Kommentar aus der letzten Folge. Und da ging es um die Karten Casual Commander-Varianten, und zwar Emperor. Und Mason Chesterhead schreibt, Emperor, angreifen lässt sich nur der Spieler direkt gegenüber. Ob und wen der Emperor angreifen darf und selbst angegriffen werden kann, hängt also vom Dasein seiner Generäle ab. Interaktion kann allerdings in Form von Zaubersprüchen und Fertigkeiten stattfinden. Dies wird über Reichweiten geregelt. Klingt am Anfang kompliziert, ist in der Praxis aber recht intuitiv. Emperor haben eine Reichweite von 2. Das heißt, sie können zu Beginn nur auf die Generäle wirken, aber nicht den gegnerischen Emperor. Die Generäle haben eine Reichweite von 1. Damit können sie zunächst auf den gegnerischen General oder den eigenen Emperor wirken. Das führt dazu, dass man in der Regel aggressive Decks, also Equipment, Token, Tribal, als Generäle auswählt. Für Emperor eignen sich Control- und Spellslinger- oder Big-Mana-Battlecruiser-Decks. Startleben sind 20. Hier gibt es die Regeln im Detail. Und das mache ich jetzt auch. Ich verlinke die Regeln in der Videobeschreibung. Schaut euch das mal an, wenn ihr Bock drauf habt, eine 6-Spieler-Variante für Commander oder eine 3-gegen-3-Variante. Finde ich eigentlich ziemlich spannend. Ich hoffe irgendwann, dass man sich mal irgendwie zu 6 treffen kann, weil über Spelltable geht das relativ schwer. Dann schreibt noch Theodor Büromann, jetzt werde ich mir auf jeden Fall einen March of the Machine Booster kaufen. War nicht sicher, ob es, aber es gibt noch so viele coole Karten, die ich nicht kenne. Alle, die du vorgestellt hast. Und da muss ich dazu sagen, es gibt noch ein paar andere coole Karten, aber das waren meine Lieblings-6-Karten. Und yes, meine Kommentare wurden in der Folge erwähnt. Ich fühle mich geehrt. Und ja, natürlich lese ich die Kommentare auch vor. Und dann PS, auf YouTube kann ich den Link zum Discord nicht kopieren oder draufklicken. Ihr könnt auf jeden Fall, falls ihr nicht draufklicken könnt, schreibt es mir gerne. Ich habe auf jeden Fall in Spotify, also überall, wo ich die Podcasts hochlade, und in YouTube in der Videobeschreibung ganz unten einen Satz, und da ist eben der Link zum Discord aufgeführt. Sollte man nicht draufklicken können, kann man noch auf den YouTube-Kanal von mir gehen. Da sind auch die Links in der Kanalinfo aufgelistet. Eigentlich sollte es gehen. Schreibt mir auf jeden Fall, wenn ihr nicht auf den Discord kommt und wollt. Auch gerne in Spotify in den Kommentaren. Wird auf jeden Fall, sollte nicht daran scheitern, dass der Link nicht funktioniert. Das sollte eigentlich gehen. Ich werde es auch nochmal vorführen jetzt. Falls es nicht geht, dann ja, schreibt mir auf jeden Fall. Dann als letztes zur 30. Folge von Mannanzug die besten 5 Commander aus Marsch der Maschine. Der Nachhall, featuring Tobi, schreibt Alex H. Sehr interessantes Video. Bitte mehr über Commander an sich. Also welche gut sind und was für Vor- und Nachteile sie haben. Auf jeden Fall, also der ganze Kanal handelt sich eigentlich überwiegend um Commander. Ich werde auf jeden Fall wieder auf einzelne Commander eingehen, so als Deckbau-Vorstellungen. Und wenn es ein neues Set gibt, was ja bald der Fall ist mit Herr der Ringe, werde ich auch wieder, ja, schauen, dass ich die besten 10 Karten aus dem Set mache und eben die besten 5 Commander, gegebenenfalls mit Gast, ohne Gast. Das wird sich dann zeigen, wer Zeit hat. Ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, der YouTube-Kanal, was auch immer, lasst gerne einen Follow da, also wenn ihr auf den Podcast-Netzwerken folgt. Wenn euch der Podcast auch gefällt, schreibt mir gerne einen Kommentar oder bewertet gerne den Podcast. Schreibt was dazu, das würde ich vorlesen, wenn das passiert. Wenn euch der Podcast eben nicht gefällt, dann macht trotzdem eine Bewertung mit dem, was ihr für angemessen haltet und schreibt mir gerne Feedback, was ich verbessern kann. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und schreibt es mir auch gerne in die Kommentare in YouTube, wenn ihr das Video auf YouTube schaut. Ich freue mich immer, Feedback zu bekommen und mich dann danach zu richten und ein bisschen mich zu verbessern, was euch eben am meisten beliebt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr diskutieren wollt über Commander oder Commander-Spiele machen wollt oder mit anderen Leuten euch austauschen wollt über Altered Art oder was auch immer, alles, was um Commander geht, dann kommt auch gerne auf den Discord von Mannanzug. Der sollte, wie gesagt, klickbar in der Videobeschreibung sein im YouTube-Video. Ansonsten kontaktiert mich einfach in den Kommentaren irgendwie, dass ihr das nicht aufrufen könnt. Dann schaue ich nochmal nach, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann würde mich als letztes noch interessieren, was sind denn eure Pet-Karten in Commander? Habt ihr Karten, die ihr überwiegend in jedes Deck packen wollt, weil die euch einfach so sehr gefallen? Oder sagt ihr, ich spiele eigentlich keine Pet-Karten, bei mir kommt nur das Effektivste rein, ich will ja natürlich auch Spiele gewinnen. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, egal wo ihr den Podcast hört oder schaut, würde mich sehr interessieren und ja. Ansonsten bleibt auch nicht mehr viel über zu sagen. Habt ein schönes Wochenende, genießt die Sonne, genießt die Zeit, spielt draußen Commander mit den Freunden oder im Biergarten, was auch immer. Und habt viel Spaß beim Commander-Spielen.